Shh, just quiet quickly, please.
Ja, sag einmal.
Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
Ist denn schon wieder Big Show?
Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie empfundlich in die Goschen? Gibt's eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neureuther-Felix. Hockt euch hin, vielleicht ein Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein, kann aber.
Plötzlich müllert's vor dem Kasten, das Volk schreit Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
Die Big Show, jetzt!
Es ist die Big Show 740, Sportradio 360. Also, pickepacke voll wieder heute, 15 Teile. Euer, na gut, geht los. Übrigens, herzlichen Dank an all jene Leute, die mich nach der Bankverbindung gefragt haben. steilpass@sportradio360.de für eine dauerhafte Unterstützung und vielen Dank auch an all jene, die direkt producer@sportradio360.de über PayPal was geschickt haben, freut mich uns sehr. Unser heutiges Programm, ich habe heute drei große Teile gemacht. Erster großer Teil, Fußball mit Marco Hagemann, dann Fußball mit Sven Heist. Sven ist ja in London, das heißt auch ein kurzes Wort zur Darts-WM und dann Handball mit Markus Götz und mit Uwe Semrau. Das ist unser erster Teil, unser erster großer Teil. Im zweiten großen Teil, fantastisch, Amelie Stiefvater, mit Thomas Wagner, zwei Teile über Fußball und Ski. Apropos, Marc Girardelli schaut auch ganz kurz vorbei für ein paar Minuten. Und danach der ausführliche Skiteil mit Lukas Zara und mit Tom Heberlein. Und dann, ja, ich schäme mich nicht zu sagen, es geht um den Bobsport, weil Christoph Langen einfach fantastisch ist, mehrmaliger Olympiasieger. Und den habe ich in anderer Sache am Rohr gehabt und komm, da sprechen wir einfach über das Bobfahren. Das beschließt den zweiten Teil und der dritte Teil dann pickepacke voll. Motorsport mit Stefan, The Voice Heinrich und Eddie Mielke, danach Formel 1, ja, gibt's auch jetzt mit Stefan Ehlen und mit The Voice, NFL Rundown mit Andreas Renner, NBA mit Sepp Dumitru, danach The Remains of the Week und hinten raus noch Tennis, da gab's in dieser Woche tatsächlich etwas Aufsehenerregendes mit Stefan Hempel von Sky. Also, auf geht's. Es ist die Big Show 740 und was freue ich mich, nach langer, langer Zeit mal wieder mit Marco Hagemann plaudern zu dürfen. Der Zone RTL. Servus, Marco.
Und ich freue mich erst, mein Lieber. Einen schönen guten Tag.
Wer Marco kennt und schätzt, so wie ich, und ihm bei Instagram folgt, der sieht ihn in zweierlei Positionen. Erstens beruflich irgendwo unterwegs, permanent in Stadien oder aber, und das ist für mich wie ein Stich in die Hüfte mit einem ganz scharfen Messer, im Paddelkäfig gemeinsam mit Jan Platte. Und wir, Marco, haben es noch nicht geschafft. Mit Jan habe ich einmal das Vergnügen gehabt. Wir beide haben es noch nicht geschafft, wenigstens einmal gemeinsam Paddeltennis zu spielen. Es wird auch 2025 uns nicht mehr gelingen. Ist das unser großer Vorsatz fürs Jahr 2026? Hagemann, Holber und wer auch immer die anderen beiden sind, einmal beim Paddel. Ich glaube, es muss es so sein, Marco.
Ja, Jan Platte muss natürlich auch dabei sein, selbstverständlich.
Natürlich, natürlich.
Und das ist auf der Bucketlist für 2026 aber sehr weit oben. Das müssen wir wirklich mal hinkriegen.
Also ich weiß ja, der Jan ist ja ein Fuchs, der ist öfter mit Matthias Bachinger unterwegs.
Ja.
Ich gehe aber davon aus, dass deine Beinarbeit einer Nähmaschine nicht unähnlich auch im Paddelkäfig absolut funktioniert. Also du bist natürlich. Ihr spielt da wahrscheinlich auf einem Niveau, wo ich gar nicht mehr mithalten kann.
Na, das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber wir machen uns schon ganz gut, glaube ich. Auch wenn wir natürlich vom großen Court kommen. Ich spiele mit Jan dann doch sehr häufig. Wir haben so eine, ich erzähle es einfach mal öffentlich, auch wenn
ja, das ja, bitte, ja.
Die beiden jungen Hüter nicht so ganz gerne hören wollen. Wir haben so seit einer geraumen Zeit, spielen wir mal alt gegen jung. Jetzt kann sich jeder denken, wer zu den Älteren gehört. Jan ist also quasi mein Doppelpartner und wir haben angefangen gegen den Kollegen auch von DAZN, Max Siebald und Sascha Bigalke zu spielen. Und Sascha Bigalke ist dann nach Köln gegangen zum FC und da ist ein neuer Kollege eingesprungen, der auch noch sehr jung ist. Und bis dato versuchen die beiden Jungen uns zu schlagen. Und bislang haben sie es noch nicht geschafft, tatsächlich. Also man sieht, auch im Alltag kann man sich noch vernünftig bewegen.
Wenn ich bei Alt gegen Jung mitspielen würde, ich weiß, welches Team ich bin. Weil ich ahne ja, wie alt du bist. Und ich bin sicher auch älter als Jan Plate. Na gut. In dieser
ja, Jan,
Woche.
Jan und ich sind tatsächlich der ein und derselbe Jahrgang.
Okay.
Und Jan, das muss man wirklich sagen, Jan ist ja echt topfit, also so drahtig. Ja. Das ist schon sehr stark. Und der hat jetzt auch sein Spiel auf dem Paddlecourt ein bisschen umgestellt. War früher genauso wie ich immer noch bin. Einer, der dann so die Tennis-Moves natürlich hat, logischerweise, auch vorne am Netz. Das heißt, häufig sprangen dann die Bälle von Glas sehr hoch ab, dass die Gegner ein leichtes Spiel hatten, sie dann wieder zurückzubringen. Und jetzt hat er mittlerweile sowohl beim Aufschlag als auch dann Volleys und Überkopfbälle, da kommt er echt nah so wirklich ans Paddelspielen ran, so mit sehr viel Schnitt. Das macht er exzellent, hebt natürlich unser Doppelspiel natürlich nochmal in eine andere Sphäre. Deswegen bin ich sehr happy, dass ich ihn als Doppelpartner habe.
Weißt du, wenn man da einfällt? Ich
hänge immer noch hoch ab, also von dem her, ja.
Ja, na gut, meine, wenn ich überhaupt bis zum Glas komme mit meinem Tempo. Das bringt mich jetzt fast fließender Übergang, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Arjen Robben, die alte Bayern-Legende, war bei Rafael Nadal in der Academy zu Gast, aber nicht, um dort Tennis zu spielen, sondern um dort Paddel zu spielen. Und der hat genau das, was du jetzt beschrieben hast. Das ist nämlich die große Kunst, finde ich, beim Paddel. Man ist als Tennisspieler so gierig drauf, dass man die Kugel jetzt so fest als möglich rüberwichst. Aber das hat man auch bei dieser Trainingseinheit von Arjen Robben gesehen. Das ist nur bei Insta gekommen. Der hat das echt schlau gemacht und hat ihn gesmashed, so dass er zweimal ans Glas geht. Und das war echt stark. Und also Paddel ist, es ist fast, man wird fast ein bisschen süchtig, Marco, oder?
Ja, total. Also und ich finde, ich habe auch schon mal ein paar Videos gesehen von Arjen Robben. Also der spielt es ja richtig gut, muss man sagen.
Ja.
Der ist ja auch noch unfassbar fit tatsächlich. Machen ja sehr, sehr viele, ne? So ehemalige Leistungssportler, die dann auch zum Paddel kommen. Weil Paddel nicht nur Socializing ist, weil du halt immer 2 gegen 2 spielst. Klar gibt es auch Einzelcourts. Aber so macht es natürlich dann sehr, sehr viel Lust und Laune, wenn man dann zu viert auf dem Platz steht und man vielleicht auch ein ähnliches Niveau hat, dann kommen natürlich auch viele Ballwechsel zustande. Und man muss einfach ganz klar sagen, aber das heißt jetzt nicht, dass man, dass auch bei mir, der Fall wird nie eintreten, dass Tennis jetzt irgendwie abrutscht auf meiner Beliebtheitsskala, um Gottes Willen, das wird immer ganz oben bleiben. Paddle ist halt im Vergleich zu Tennis einfacher zu lernen, das ist nun mal so. Da spielt es erstmal gar keine Rolle, was du so für eine Technik hast. Hauptsache, du bringst den Ball irgendwie über die andere Seite und wie du dann vielleicht mit dem Glas spielst oder so, das wird dann irgendwann mit der Zeit natürlich kommen. Und ich glaube, deswegen spielen das halt sehr viele super gerne, ne? Die vorher mit Schläger, Ball, Sportarten noch nicht viel zu tun hatten, die sagen, komm, wir spielen das mal, wir probieren das mal und merken plötzlich, ach guck, das geht ja relativ, relativ einfach. Und dann kommt auch ein relativ schnelles Spiel dann auch zustande. Und das macht, glaube ich, die Faszination vom Paddel aus.
Um zum Fußball zu kommen, und ich weiß, du bist ja ein sehr genauer Beobachter des Ballspielvereins Borussia von 1909. Ich hätte natürlich wieder mein gesamtes Hab und Gut drauf gesetzt, dass sie in Freiburg gewinnen. Haben sie nicht gemacht. So, und es gibt ja mehrere. Michael Körner zum Beispiel, großer BVB-Sympathisant, der nicht einverstanden ist, wie der BVB spielt. Wie beurteilst du denn jetzt aus der Ferne oder vielmehr, du kennst ja auch Leute dort, wie beurteilst du jetzt mal den BVB, der ja punktemäßig da wie dort gar nicht so schlecht dasteht, aber ich höre schon von vielen Leuten, toll ist es irgendwie nicht und ich denke mir dann halt, okay, an den Tagen, wo Marcio Amoroso im Westfalenstadion gespielt hat oder auch an den Klopp-Tagen, da darf man das halt einfach nicht messen. Wie siehst du das, Marco?
Ja, genau so ist es. Ich sehe das alles ein bisschen differenzierter. Ich verstehe natürlich die Sehnsucht nach spektakulärem Fußball. Ich glaube, dass es uns allen natürlich gefällt, wenn jedes Fußballspiel irgendwie ein Spektakel in sich trägt und 3-2 ausgeht und 5-4 und 6-3 und so weiter, dann hat natürlich der Fußball noch eine größere Faszination, als er eh schon hat. Bei Borussia Dortmund muss man doch mal eins ganz klar festhalten. Worum ging es denn zum Start der Saison? Man hat bei Borussia Dortmund immer gesagt, jetzt wollen wir endlich mal nach ein paar Jahren eine vernünftige, stabile, auch punktemäßige, gute Hinrunde spielen, um nicht wieder vielleicht so eine Aufholjagd wie in der Rückrunde der vergangenen Saison zu starten, in der man ja wirklich sehr lange Fragezeichen hatte, ob man sich überhaupt für die Champions League qualifiziert, weil das ist ja das Nonplusultra, sich für die Champions League zu qualifizieren. Überraschenderweise geht es da auch um finanzielle Dinge. Und jetzt steht man in der Fußball-Bundesliga mit 29 Punkten, glaube ich, wenn ich das auf dem Kopf richtig weiß, auf Platz 3 der Fußball-Bundesliga, also steht auf einem Champions League-Platz. Auch in der Champions League-Ligaphase selbst, ja, hat man jetzt ein bisschen eingebüßt nach dem 2-2 gegen Bodø/Glimt. Da ist man jetzt gerade außerhalb der Top 8, aber alles möglich noch, sich da direkt für das Achtelfinale zu qualifizieren. Der einzige sportliche Wermutstropfen ist sicherlich das Pokal aus, das es jetzt gegeben hat, gegen Bayer Leverkusen. Also summa summarum muss man ja sagen, das ist eine sehr, sehr vernünftige Hinrunde. Und das war doch letztendlich erstmal das Ziel und die Herangehensweise. Und dann müssen doch stimmige Ergebnisse, Punkte nicht unbedingt auch in Schönheit münden. Also da, es ist und bleibt einfach, ich zahle gerne einen Ergebnissport. Und Borussia Dortmund hätte sicherlich den einen oder anderen Punkt mehr haben müssen, weil sie Spiele dabei hatten in der Bundesliga, wie am Anfang der Saison auf St. Pauli, wie in Hamburg, in Freiburg. Das muss man natürlich ein bisschen differenzierter jetzt sehen. Nach dem Platzverweis noch das 1-1 kassiert, zu Hause gegen den VfB Stuttgart, 2-0 geführt, 3-3 gespielt. Da hat man natürlich ein paar Punkte liegen gelassen, dann wäre man Zweiter, aber hätte, wenn und aber, ist nun mal jetzt nicht. So, also ich glaube, man muss auch als Fan und auch als Verantwortliche einfach wissen, es ist eine vernünftige bis okaye Hinrunde, weil das erstmal das Ziel war, sich da zu platzieren und zu positionieren. Und das hat Borussia Dortmund bisher getan. Dementsprechend bin ich gar nicht so übermäßig kritisch, was jetzt so die Schönheit des Spiels betrifft oder das Offensivspektakel. Denn es ging um was ganz anderes. Wenn jetzt innerhalb von Borussia Dortmund Verantwortliche sagen, was zwischendurch passiert ist, heißt, mit Ball müssen wir uns auch ein bisschen entwickeln, dann finde ich immer, naja, dann ist es eine Geschichte der Kommunikation. Was wollt ihr denn? Also geht es um Ergebnisse oder geht es um schön spielen und vielleicht die Spiele nicht gewinnen? Weil es gab sicherlich Spiele, die hätte Borussia Dortmund in den vergangenen Hinrunden verloren. So, es ist eine Frage immer so dieser Betrachtungsweise. Also ich halte mich dann für einen Betrachter, der sagt, okay, was war die Grundlage, was war das Ziel? Und das Ziel haben sie bis dato durchaus erreicht.
Und erst ein Match verloren, darf man nicht vergessen. Ja?
So ist
Also
es.
öfter zu oft unentschieden gespielt, aber erst einmal
Ja.
verloren, eben gegen den glor- und ruhmreichen FC Bayern München. Zu Dortmund vielleicht noch eine Frage über Nico Schlotterbeck, der irgendwie mich dünkt als der Anführer in dieser Mannschaft oder einer der wenigen Anführer in dieser Mannschaft. Und dann lese und höre ich, ja, also der wird schwierig zu halten sein. Aber glaubst du denn, oder weißt du denn, gibt es denn einen Markt für jemanden wie Nico Schlotterbeck? Der dünkt mich als herausragender Verteidiger in der deutschen Bundesliga. Aber ist das jetzt jemand, wo die Premier League, und das ist ja das Offensichtlichste, außer Real Madrid und Barcelona, haben eine Idee. Aber glaubst du, dass es einen Markt für Nico Schlotterbeck gibt, oder ist das eher im Hintergrund der Berater, der sagt, oh, wir haben 24 Angebote, da muss ich Dortmund aber anstrengen, dass er noch in Dortmund bleibt?
Ich glaube schon, dass es einen Markt für Nico Schlotterbeck auch in England gibt. Er wird sich dann, das haben wir bei allen gesehen, die in die Premier League gewechselt sind, die erstmal auch körperlich ein bisschen zulegen, logischerweise. Da bekommt er noch mehr Spielhärte beigebracht. Also das halte ich jetzt nicht für abwegig, das muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, Nico Schlotterbeck wird sich dann entscheiden müssen, inwieweit er, und da sind ja scheinbar auch viele Türen geöffnet bei Borussia Dortmund, ob er auch in Zukunft ein Gesicht dieses Vereins sein möchte, bleiben möchte, so wie es beispielsweise ein Marco Reus, gut, Mats Hummels ist dann zurückgekehrt, als er einmal gewechselt ist zum FC Bayern. Das muss er sich halt fragen, was man immer so liest. Natürlich will Nico Schlotterbeck auch Titel gewinnen. Und da wird er sich auch die Frage stellen müssen, okay, kann ich das mit Borussia Dortmund? Was ist die Planung von Borussia Dortmund? Das wird er dann mit den Verantwortlichen klären müssen, weil Nico Schlotterbeck ja einst mit Freiburg schon mal im Pokalfinale stand, das verlor, mit Borussia Dortmund im Champions League-Finale stand, das verlor, Vizemeister wurde. Also die Titelsammlung ist jetzt noch nicht so ganz ausgereift bei ihm. Und wir wissen das ja auch bei ganz Großen, die nur nach Titel lechzen. Da geht es ja gar nicht um, also das Geld ist ja, ich will jetzt nicht sagen Nebensache, aber das Geld ist dann ja quasi automatisch gekommen. Aber ihnen war es dann egal, ob dann der Vertrag noch mal ein paar mehr Millionen versprochen hat und abgeworfen hat, sondern sie waren gierig und sind gierig nach Titeln. So, und ich glaube, dass Nico Schlotterbeck das auch ist. Das ist ein Vollprofi. Und diese Frage muss er sich stellen. Möchte ich weiterhin und noch mehr eine Identifikationsfigur von Borussia Dortmund werden? Oder möchte ich Auslandserfahrung, ne, bei einem Top-Club in England, wo ich weiß, da habe ich echt auch richtig große Titelchancen? Oder in Spanien? Oder ist es doch der FC Bayern? Lockt das Geld dann doch zu sehr? Also diese Fragen muss er sich beantworten. Aber Premier League, da kann ich mir mit Nico Schlotterbeck auf jeden Fall auch gut vorstellen. Linksfuß, als Innenverteidiger, also hat Spielverständnis, ist ein cleveres Bürschchen. Da bin ich sehr gespannt, wohin da die Reise geht, ob er seinen Vertrag vorzeitig verlängert oder ob er sagt, okay, bei Borussia Dortmund kann ich mir das vorstellen, weil die Verantwortlichen mir gesagt haben, wir werden auch in der nächsten Saison, weil also die Titelchance ist ja quasi weg mit dem DFB-Pokal. Da werden wir um dich was aufbauen, damit du natürlich auch hier die Chance hast, einen Titel zu gewinnen.
Also mir fehlt in diesem Jahr eigentlich bei jeder Mannschaft die Fantasie, dass, also die Bayern sind schon viel zu weit weg. Auch, ich meine, die Tordifferenz ist absurd.
Absolut.
51 zu 11, zweitbeste Mannschaft, offensiv ist Leverkusen mit 30 Toren, also 21 Tore mehr dabei und plus 40, müssen wir nicht drüber reden. Aber gibt es eine Mannschaft, wo du der Fanbase vielleicht sagen würdest, okay, das war bis jetzt gut und ihr dürft ein kleines bisschen Fantasie haben. Ich nehme mal zwei unbeliebte Mannschaften bei den Fanbasen. Also Leipzig profitiert wahrscheinlich davon, genauso wie Hoffenheim, dass die halt nicht international spielen. Aber die Frage ist halt, wird sich das im Frühjahr relativieren? Hast du die beiden Mannschaften schon genug gesehen, um irgendwie abschätzen zu können, wie gut die wirklich sind?
Leipzig jetzt gar nicht so, also ich habe natürlich schon ein bisschen was gesehen, aber jetzt natürlich noch nicht so in der Tiefe mich darauf eingelassen und vorbereitet. Aber ja, du hast ja recht, das sind jetzt, sagen wir mal, bundesweit ist nicht die allerbeliebtesten Mannschaften. Ich finde, man muss trotzdem auch der sportlichen Leistung her einfach Respekt zollen. Und Leipzig gehört sicherlich da mit ihrem neuen Trainer Ole Werner, der ist immer noch neu da, der ist gerade mal ein halbes Jahr da, auch zu den spannendsten Mannschaften, weil sie auch eine junge Mannschaft haben, weil sie eine entwicklungsfähige Mannschaft haben. Und was sie bis dato in dieser Hinrunde da gezeigt haben, à la Bonheur. Das heißt, sie sind voll auf dem Radar, was Richtung Champions League-Plätze geht. Also die Bayern sind enteilt, die werden deutscher Meister, die werden jetzt keinen Einbruch erleben. Also ich glaube, darüber ist man sich einig. Und bei der TSG Hoffenheim ist es genauso. Da ist es halt natürlich nochmal spezieller, da die Mannschaft mit dem Trainer es geschafft hat, so diese ganzen Nebenkriegsschauplätze komplett auszublenden, was da so, ne, Richtung Machtkämpfe im Hintergrund passiert ist. Und Jetzt gibt es dann erst im neuen Jahr eine neue Präsidentschaftswahl. Wer wird der neue Präsident? Das hat diese Mannschaft, die ein völlig neues Gesicht hat, eine neue Dynamik bekommen hat, eine neue Energie bekommen hat, auch sehr jung ist noch, wirklich super ausgeblendet. Die machen da im sportlichen Bereich einen herausragenden Job. Jetzt haben sie auch mit Andreas Schicker auch da mit dieser Personalie Ruhe. Da war der VfL Wolfsburg sehr interessiert dran. Also die habe ich jetzt letztens gesehen in Dortmund. Da haben sie zwar verloren, aber du hast komplett die Handschrift gesehen und was sie vorhaben. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Ob es für die Champions League reicht, das wage ich mal ein bisschen zu bezweifeln. Aber die sind halt in so einem Flow drin und ich glaube, sie schwirren so in dieser öffentlichen Wahrnehmung immer noch unterm Radar. Diese Mannschaft kann wirklich für jedes andere Team, Klammer auf, vielleicht nicht die Bayern, Klammer zu, sehr, sehr gefährlich werden. Die sind da oben jetzt eingenistet. Und ich glaube nicht, dass es für die Champions League reicht. Dafür hast du Leipzig, Dortmund, Bayer Leverkusen, mal gucken, der VfB Stuttgart, der sich diese Watschen des FC Bayern so wieder abgewaschen hat. Die sind halt auch noch da. Das wird ein spannendes Rennen werden da oben.
Eine Mannschaft, die du noch nicht genannt hast, wo ich aber immer das Potenzial sehe, außer sie verlieren gerade mal 6-0 in Leipzig, aber schon sehr schwankend, die Eintracht. Mhm. Auf der einen Seite natürlich dieses Abenteuer Champions League. Wir wollten eben Marc Heinrich auch dazu holen in dieser Woche, leider krank. Aber bei der Eintracht, da weiß ich nicht, Marco, spielt die genau das, was sie kann? Oder ist halt einfach eine Mannschaft, bei der vorne und hinten alles möglich ist. Ich glaube, das hast du mal irgendwann gesagt in einer Übertragung. Oder müssen da am Ende nicht mehr Punkte dastehen? Das ist natürlich immer leicht gesagt, weil man es ja nicht beweisen kann, aber vom Gefühl her.
Ja, stehen sie da mit 24, also haben wir natürlich auch noch komplett Kontakt, ne? Also man muss sich mal vorstellen, also wenn man über Eintracht Frankfurt spricht oder auch viele andere, dann manchmal hat man so den Eindruck, oder der Eindruck kann gewonnen werden, boah, was spielen die echt für eine schwache Hinrunde?
Furchtbar, das Gleiche beim VfB, oder? VfB ja. Das Gleiche, eine schwache Hinrunde, das ist ein Punkt hinter Dortmund. Ja.
Ja,
ein Punkt hinter Leverkusen, so ist richtig.
Genau, aber Frankfurt hat 5 hinter Leipzig, ne? Also das sind 5 Punkte nur hinter Rang 2 und man hat so das Gefühl, jede Woche, jetzt gewinnen die echt nur 1-0 gegen Augsburg, was ist denn da los? So, also ja, die Eintracht ist halt so ein bisschen schwankend. Ich habe schon in diversen anderen auch Podcasts und Sendungen mal gesagt, woher kommt denn die Eintracht? Ja, also die Erwartungshaltung ist natürlich enorm gestiegen in den vergangenen Jahren. Markus Krösche, einer der größten Manager, die es sicherlich bis dato gegeben hat, aufgrund seiner Transferbilanzen. Und es ist ja auch völlig normal, weil jetzt natürlich auch viele sagen, berechtigterweise so diese Nachfolger von Ekitike und Marmoush, sprich Wahi und Batshuayi, die ja sowas wie auch Backups sein sollen für Johnny Burkhardt, der ja toll funktioniert, die beiden funktionieren aber nicht. Und dann ist es auch mal völlig normal, dass du vielleicht bei Transfers ja 2-3 Mal auch daneben liegst und halt nicht immer den kommenden 100-Millionen-Star an Land gezogen hast. Was bei der Eintracht aber trotzdem ein bisschen auffällt, sind jetzt nicht zwingend nur immer die hier und da auch schwankenden Leistungen, die viel zu vielen Gegentore, die sie kassieren in der Champions League, aber auch in der Fußball-Bundesliga, sondern was schon sehr auffällig ist zwischendurch, nicht immer, aber immer zwischendurch, und das ist vielleicht so ein bisschen das, an dem Dino Toppmöller mit seinem Trainerteam auch arbeiten muss und wiederherstellen muss, ist so diese, wenn die Eintracht gegen vermeintlich stärkere Mannschaften gespielt hat in der Vergangenheit, war es immer so, dass sie mit unglaublicher Bereitschaft, mit unglaublich viel Herz, mit Laufstärke, mit Feuer, dass die Zuschauer mitgenommen haben, dann klar auch häufig zu Hause im Waldstadion und die Gegner dann kaputt gelaufen haben, mit so viel Energie. Und manchmal habe ich so den Eindruck gehabt, auch in der Champions League, sie wollten zwar, aber sie haben nicht so diese Frankfurt-DNA auf den Platz gebracht, die sie so ausgezeichnet hat in den vergangenen Jahren. Und da habe ich mich ab und zu mal so gefragt, Mann, warum kriegen sie es dann gerade nicht so hin? Vielleicht sind die Spieler mit sich zu selbst beschäftigt, weil sie auch Formschwankungen haben, ja auch Führungsspieler Formschwankungen hatten. Und dass das dann nicht im Kollektiv so auf den Platz gebracht wird. Aber wenn sie da wieder hinkommen, vielleicht, ich will das nicht vergleichen mit Borussia Dortmund, aber erstmal so diese, wieder diese leidenschaftliche Präsenz, dieses Eintracht Frankfurt wieder auf den Platz zu kriegen, dann wird das auch wieder stabiler werden. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Markus Krösche jetzt im Winter was tun wird. A, schon mal für die Rückrunde, B, perspektivisch schon ein, zwei vorne wieder zu verpflichten im Sturm, weil das brauchen sie einfach. Es ist ein bisschen Jammern auf hohem Niveau bei der Eintracht. Wir haben über die Punkte gesprochen, in der Champions League sieht es ja nicht ganz so gut aus. Aber im Pokal haben sie auch Borussia Dortmund geschlagen nach Elfmeterschießen. Also ich glaube, wenn sie sich wieder international qualifizieren, natürlich lieber Europa League, denn Conference League, Champions League glaube ich dies Jahr nicht, dann sind sie da total happy. Also die haben ja, auch das vergisst man immer, die haben sich ja jetzt, erinnere dich an frühere Zeiten, ne, die launische Diva und so weiter, Abstiegskämpfe, die sie da
Pleite
vollzogen haben. Jetzt haben sie sich ja etabliert, weißt du? Also die sind Tabellensiebter, völlig gefestigt, trotz Mehrfachbelastung rauschen sie ja nicht runter auf Platz 15 oder so und sind gerade dabei, sich zu hinterfragen, scheiße, wie können wir denn die Liga halten? Ne? Das ist ja bei weitem nicht mehr der Fall. Also darum wird es bei Eintracht Frankfurt geben, wieder dieses Engagement wieder permanent so auf den Platz zu bekommen und zu sagen, ja, kommt ruhig, ihr seid vielleicht individuell stärker, aber wir rennen euch nieder. So. Ich glaube, dass, wenn sie das wieder konstant, wirklich konstant abrufen, dann ist einfach Eintracht Frankfurt halt super gefährlich. Und zwar permanent.
Es wird möglicherweise unser geschätzter Kollege Thomas Wagner, von dem wir später hören werden, an diesem Wochenende schon zu spüren bekommen, denn die Frankfurter sind zu Gast beim HSV. Marco, wo bist du zu Gast an diesem Wochenende? Beziehungsweise wo wirst du uns die Spiele näher bringen? Welche Spiele wirst du uns näher bringen?
Ich werde nochmal in den sehr, 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 sehr hohen Norden reisen. Und zwar zum Zweitliga-Topspiel, was tabellarisch jetzt nicht so das Topspiel ist.
Kiel, du fährst nach Kiel.
So sieht's aus. Holstein gegen Dynamo Dresden. Beide Mannschaften, die ich noch nicht so wirklich gesehen habe diese Saison. Aber trotzdem ist eine Reise wert nach Kiel. Zu den Störchen und am Sonntag werde ich ein paar Interviews führen zum Abschluss des beruflichen Jahres in Heidenheim gegen den FC Bayern.
Verrückte
Kiel. Das ist übrigens das Spiel, das Jan Platte kommentieren wird, um mal einen Bogen zu spannen.
Ja, natürlich, ein herrlicher Bogen. Danke dir herzlich. Ich war nur einmal in Kiel, das war im Jahr 2000, am 5. Oktober, glaube ich, Wetten, dass damals in Kiel, aber die Besetzung habe ich vergessen. Danke, Marco. Kurze Pause in der Big Show 740.
Hi, ich bin Robin Haase en jullie luisteren naar Sport 360.
Big Show 740. Es geht weiter mit Fußball. Und gerade hat Marco Hagemann uns gesagt, dass es möglicherweise auch auf der Insel einen Markt für Nico Schlotterbeck gäbe. Das soll jetzt nicht das Hauptthema sein, aber wenn wir auf der Insel hören, dann heißt das für uns, wie alle zwei Wochen, Sven heißt es in der Leitung. Lieber Sven, servus.
Ich grüße dich, lieber Jens, hallo.
Wie groß wäre denn dieser Markt, nur ganz kurz? Gäbe es diesen Markt überhaupt? Also für Upamecano sehe ich sofort einen Markt. Für Nico Schlotterbeck weiß ich nicht.
Ein Markt gibt sicherlich, die Frage ist, wie attraktiv dann die Vereine sind, die um ihn werben. Ich glaube, dass er sich das jetzt in den nächsten Monaten verdienen wird können mit seinen Leistungen bei Dortmund. Und je nachdem, wie er da weiter spielt, glaube ich auch, dass die englischen Mannschaften das parallel beobachten werden. Ich denke, gute Verteidiger, vor allem auch mit dem starken linken Fuß in der Innenverteidigung, sind auf der Insel gefragt. Und wie du weißt, haben die englischen Vereine durchaus auch einen Blick auf den deutschen Markt, den man an den vergangenen Transfers erkennen kann. Und ich glaube, dass Schlotterbeck jetzt mit seinen 26 Jahren ein gutes Alter hat, um dann auch beim guten Club in der Premier League unterzukommen. Aber ich glaube, das wird jetzt definitiv von seinen Leistungen in Dortmund abhängen.
Guter Club, Mittelklasse-Club, das übersetze ich mit Crystal Palace, um eine ganz, ganz schwierige Brücke zu bauen zu Oliver Glasner. Der gegen Manchester City verloren hat mit Crystal Palace und zwar eindeutig verloren hat. Das war jetzt nicht so wie diese Niederlage gegen Manchester United, wo zwei Tore gefallen sind. Wir haben darüber gesprochen, Sven, wo ich dann sage, naja, mit einem Manuel Neuer in Topform wäre keines dieser beiden Tore gefallen. Aber ist Crystal Palace eben eine sehr gute Mittelklasse-Mannschaft und nicht mehr? Oder wie muss man diesen Sieg von Man City in London, diesen überzeugenden Sieg, zumindest dem Ergebnis nach, beurteilen?
Also wenn man das im Ergebnis nach beurteilt, dann wird man eigentlich dem eigentlichen Spiel nicht wirklich gerecht. Denn es gibt nicht wenige, die sagen, dass der Crystal Palace eigentlich diese Partie hätte 3-0 gewinnen müssen. Und vielleicht war es so ein bisschen eine ausgeglichene Gerechtigkeit für dieses gewonnene FA Cup-Finale im Mai, wo sie natürlich auch ein bisschen Glück hatten. Aber das Spiel am vergangenen Sonntag, also das hat Crystal Palace tatsächlich bestimmt. Und sie hatten da riesige Torschancen. Ich glaube, am Ende war ein Torschussverhältnis von 14-7. Dass sie das nicht gewonnen haben, das war richtig bitter für Oliver Glasner. Aber du weißt, wie er auf sowas reagiert. Das nimmt er zur Kenntnis und versucht dann Lehren mit seiner Mannschaft daraus zu ziehen. Ich glaube, dass Crystal Palace momentan ein absolutes Spitzenteam in der Premier League ist. Ich meine, die sind immer noch Fünfter in der Tabelle mit 26 Punkten. Und wenn du dir nochmal diesen Esel, den sie an Arsenal verloren haben, dazu rechnest, eventuell den Olise, den sie an Bayern verloren haben, inklusive den Leistungen momentan, dann wüsste ich nicht, wo da ein großer Unterschied zu Arsenal, Manchester City, Liverpool oder Chelsea besteht. Dazu kommt halt auch der Fakt, dass dieses Crystal Palace die meisten Pflichtspiele bestritten hat im englischen Fußball. Also die haben eine Conference League momentan inklusive zwei Qualifikationsspielen. Dann kommt die komplette Liga dazu, inklusive auch noch der League Cup. Da stehen sie im Viertelfinale gegen Arsenal. Das hat jetzt dazu geführt, dass sich sogar diese Spiele so gestaut haben, dass sie jetzt drei Spiele innerhalb von 5 Tagen absolvieren werden müssen am Ende der Woche, weil sie sonst überhaupt nicht mehr mit ihren Spielen hinkommen würden. Dass sie das mit einem sehr kleinen Kader, an dem wirklich nicht die Möglichkeit besteht, großartig zu rotieren, das hinbekommen haben, das spricht für den Trainer, das spricht für den Charakter der Mannschaft. Tatsächlich stellt sich die Frage, ob sie das Pensum durchhalten können, was ist vielleicht möglich im Januar an Verstärkungen, aber in dieser Form, wenn alle fit sind und wenn sie auch jetzt, wenn auch vielleicht die Belastungen noch nicht so erkennbar sind, wie es vielleicht mal im Februar oder März der Fall sein könnte, dann sind sie für mich eine Spitzenmannschaft in dieser Liga mit einem Spitzentrainer.
Am Montagabend, Sven, war mir ein bisschen fad oder ich war einfach erschöpft und habe mich dann vor den Fernseher hingepflanzt und denke mir, gut, schaue ich mir halt Manchester United gegen Bournemouth an, ohne zu ahnen, dass ich 8 Tore sehen werde. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist der Fußball besser geworden in den letzten Wochen bei Manchester United oder sind nur die Ergebnisse besser geworden?
Die Mannschaft ist besser geworden und damit auch der Fußball meines Erachtens. Und ich glaube, dass Manchester United in dieser Saison bisher zu den Vereinen gehört, wo man sogar das wahre Potenzial der Mannschaft noch nicht in den Punkten richtig widerspiegelt. Ich meine, jetzt sind sie 6., wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch schon 7 Saisonsiege mit 26 Punkten. Das ist natürlich eine erhebliche Steigerung zu der komplett verkorksten Vorsaison. Aber meines Erachtens haben sie sich diese 26 Punkte absolut verdient. Sogar hätten sie eigentlich mehr möglich gehabt. Es fehlt halt immer noch ein bisschen Konstanz, meines Erachtens auch ein bisschen Selbstvertrauen und die Selbstüberzeugung, dass du dann zu Hause gegen Bournemouth vorne liegst, dass du diese Partie einfach dann auch über die Zeit bekommst. Und davon gab es einfach etliche. Und wenn sie sich da das ein oder andere Unentschieden weniger erlaubt hätten, dann würden sie noch besser dastehen. Aber vielleicht tut es sogar dem Club und der Mannschaft gut, wenn sie das Stück für Stück aufbauen und nicht jetzt sofort von 0 auf 100 gehen praktisch. Ich bin sehr überzeugt von dem Trainer und ich glaube, dass die Qualität der Mannschaft gut ist. Und wenn sie das zusammenhalten und sich vernünftig verstärken, dann hat dieser Club die Perspektive, dass sie wieder zeitnah um die Europapokalplätze mitspielen.
Wie wichtig ist Bruno Fernandes noch für diese Mannschaft? Weil ich vor 2 Tagen, meine ich, so ein bisschen natürlich über den furchtbaren Kurznachrichtendienst mitbekommen habe, da hat er wohl gesagt, naja, Manchester United wollte mich im Sommer loswerden und gut, vielleicht gehe ich mal nach Saudi-Arabien. Aber ich habe gar nicht auf dem Zettel gehabt, der ist ja noch gar nicht so wahnsinnig lange. Ich dachte, das ist ein Urgestein quasi. Natürlich weiß ich, dass er Portugiese ist. Aber es ist dann doch nicht so lange, wie ich dachte, schon beim Verein. Aber wie wichtig ist Bruno noch für diese Mannschaft?
Ich glaube, dass der eine ganz gravierende Figur ist in diesem Club. Wenn du ihn auf dem Platz siehst, dann ist es jemand, der sich mit diesem Verein aber vollständig identifiziert und dem das eben nicht egal ist, ob sie auf Platz 10, 16 oder 6 stehen. Und das hat ihn in den vergangenen Jahren immer unterschieden von ganz vielen anderen, die zu diesem Club gekommen sind, die dort sehr gut verdient haben, aber auch nicht mit dem Druck, der auf dieser Mannschaft gelastet ist, umgehen konnte. Und Bruno Fernandes war aus meiner Sicht derjenige, der das zusammengehalten hat und vollkommen zu Recht auch die Kapitänsbinde trägt. Hin und wieder ist ihm mal vorgeworfen worden, dass er da zu sehr gestikuliert und ihm auch anzusehen ist, wie sehr er unter der Situation des Vereins leidet. Aber das kann man auch sehr positiv drehen, dass eben einer da ist, der mit allem, was er hat, für diesen Club einsteht. Ich hätte das für einen riesigen Verlust gehalten, wenn sie ihn im Sommer verloren hätten. Der Trainer wollte das übrigens auch gar nicht. Ich glaube, die Überlegung des Vereins war, dass natürlich aus Saudi-Arabien gut das Angebot gekommen ist mit einer horrenden Ablösesumme. Er dann auch mittlerweile 31 Jahre alt ist und man gedacht hat, okay, er gehört zu den Spitzenverdienern und wir wollen uns natürlich grundsätzlich auch, was das Gehaltsgefüge anders aufstellen. Dass es am Ende nicht dazu gekommen ist, weil er sich geweigert hat, den Verein zu verlassen, glaube ich, ist ein Glücksfall für den Club, weil er immer noch einfach von seiner Leistung her unumstritten ist, von seiner Persönlichkeit ohnehin und das Geld, was er tatsächlich bekommt, auch wirklich wert ist. Ich glaube, wenn sie irgendwann mal einen Nachfolger für ihn benötigen, da werden sie lange, lange suchen müssen, um einen Charakter wie ihn in diese Mannschaft zu bekommen. Ich halte ihn tatsächlich für denjenigen, vor dem man wahrscheinlich am meisten beeindruckt sein muss in den vergangenen Jahren bei Manchester United.
Jetzt haben wir schon zwei sehr, sehr gute Trainer durchgenommen, Oliver Glasner und Ruben Amorim. Und beim letzten Mal haben wir auch, und du hast vor allen Dingen, über Unai Emery gesprochen. Aston Villa nach 16 Spieltagen auf Platz 3. Es gibt dann einen Abstand von 5 Punkten zum FC Chelsea. Und ich weiß schon, wir haben im letzten Jahr Nottingham Forest auch sehr lange in diesen Gefilden gehabt. Aber wäre man komplett verrückt in Birmingham? Und wer auch immer da zu Aston Villa, ist es Tom Hanks der Fan oder ist es Prince Harry? Irgendjemand ist doch, oder vielleicht sind es sogar beide. Wäre man komplett verrückt in Birmingham, wenn man vom Titel in der Premier League träumen würde?
Das ist man in Birmingham definitiv nicht, weil unweit von Aston Villa gibt es einen Club, der heißt Leicester City.
Eben, das wäre es
gewesen. Der lädt ja praktisch zum Träumen ein. Und ich glaube, dass es den Fans von Aston Villa nicht anders ergeht und dass dieser Verein auch in Anführungsstrichen eine realistischere Chance hat als Nottingham Forest in der vergangenen Saison. Denn das ist eine gestandene Mannschaft mit etlichen Spitzenspielern im Kader. Man muss sich diese Leistung von Unai Emery nochmal vergegenwärtigen. Dieser Club ist in der vergangenen Saison im April im Viertelfinale der Champions League am späteren Titelverteidiger gescheitert. Unnachahmlich knapp. Das war richtig, richtig bitter. Das war ein absoluter Tiefschlag für den Verein, weil man einfach so nah dran war. Ich glaube, wenn sie da klarer ausgeschieden wären, hätte man das besser verkraften können als so eine knappe Niederlage. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man dann am Ende der Saison knapp wiederum die Champions League verpasst hat. Das war auch noch dahingehend bitter für den Verein, dass man das Geld unbedingt gebraucht hätte, um es in die Mannschaft zu investieren. Man hat in den vergangenen Jahren sich eine komplett neue Spitzenmannschaft aufgebaut. Das hat gekostet, auch wenn Aston Villa nicht zu den Vereinen gehört, die riesige Transfersummen ausgeben, aber sie haben halt dann doch immer wieder mittlere zweistellige Summen ausgegeben für ihre Spieler. Das hat sich dann summiert und momentan sind sie in einer Situation, wo ihnen finanziell aufgrund der Finanzregularien die Hände gebunden sind. Sie hatten im Sommer nicht die Möglichkeit, diese Mannschaft so zu verstärken, wie das nach der Vorsaison möglich gewesen wäre. Dadurch ist diese Mannschaft mit dieser negativen Stimmung aus dem Ende der Vorsaison inklusive keiner frischen Energie durch Transfers in die Saison gestartet. Und das hat dann nicht funktioniert. Da haben sie, glaube ich, die ersten 5 Spiele allesamt nicht gewonnen und fanden sich dann auf einmal auf dem vorletzten Tabellenplatz wieder. Und ich glaube, dass Unai Emery dann mit dieser Mannschaft sehr hart ins Gericht gegangen ist und hat den Spielern ins Gewissen geredet, dass sie gerade dabei sind, all das, was sie sich in den vergangenen Jahren aufgebaut haben, irgendwo selbst kaputt zu machen. Da gab es auch noch das Gerücht am Ende, dass der Torwart zu Manchester United wollte unbedingt. Das hat alles gepasst. So richtig in diese Gesamtsituation. Und dass Emery das hinbekommen hat, ihnen das zu vergewärtigen, dass sie da alle ihren Marktwert verlieren, dass es für viele auch darum geht, bei der Weltmeisterschaft nächsten Sommer mit den Nationalteams dabei zu sein und dass, wenn sie sich hier bei Aston Villa plakativ formuliert etwas gehen lassen, dass es allen nicht zum Vorteil gereichen wird. Und offensichtlich muss er da einen solchen Ton getroffen haben, dass das bei allen anderen angekommen ist. Und auf einmal haben sie dann eine Siegesserie hingelegt mit 4 Spielen am Stück, die sie gewonnen haben. Und jetzt sind, glaube ich, sind es mittlerweile sogar 6. Und das hat sie dann vom vorletzten Platz auf den dritten Platz vorgeführt. Und ich glaube, momentan ist noch kein Ende in Sicht. Die haben tatsächlich das Potenzial, da weiter oben mit dabei zu sein, weil sie es immer schaffen, auf irgendeine Art ihre Spiele zu gewinnen. Wenn sie viele Tore benötigen, schießen sie viele Tore. Wenn manchmal reicht auch ein Tor. Sie sind da einfach extrem flexibel und man muss halt also auch sagen, und das unterscheidet sie aus meiner Sicht ein bisschen zu den Vorjahren. Sie haben auch einfach eine Substanz im Kader. Sie haben jetzt momentan nicht viele Verletzte und dann sind schon Spieler drin wie Morgan Rogers, wie Juri Thielemans, wie Ollie Watkins, wie Esri Konsa. Das ist absolut gehobenes Spitzenniveau. Die spielen auch in der englischen Nationalmannschaft vom Beginn an. Und dass du dann mit so einer Mannschaft und vor allem dann auch noch so einem Trainer Erfolg haben kannst, ich glaube, das erklärt sich von alleine.
Spannende Geschichte. Es wäre natürlich mal wieder Zeit für ein Leicester City, wobei, wie du ja natürlich völlig richtigerweise sagst, Aston Villa vielleicht ist nicht ganz so spannend oder nicht ganz so überraschend um die Ecke kommen würde. Ja, da muss ich schon noch, apropos Spitzentrainer, zu Pep Guardiola was fragen. Mein Eindruck ist schon der, vielleicht war es im letzten Jahr auch schon so, aber gerade in dieser Saison irgendwie nimmt keiner so richtig, zumindest hierzulande. Vielleicht ist auch in der Berichterstattung so, vielleicht lese ich auch nur die falschen Berichte, aber irgendwie scheint Man City, wenn das überhaupt möglich ist, mit diesen Leuten, die da dann halt doch immer noch spielen, ein kleines bisschen unbeobachtet seine Kreise ziehen zu können. Stimmt dieser Eindruck? Oder sind sie schon auf einem guten Run, möchte ich sagen? Okay, verlieren zu Hause in der Champions League gegen Leverkusen kann passieren, soll vielleicht nicht passieren, aber in der Premier League läuft das doch, Frage Sven, überraschend gut, Fragezeichen.
Ich glaube, dass Manchester City inklusive Pep Guardiola selbst ein bisschen überrascht davon sind, damit sie momentan diese Spiele allesamt gewinnen, weil es der Leistung nicht immer entspricht. Also erinnert sich ja zum Beispiel auch an die Auswärtspartie bei Real Madrid, in dem sie eine halbe Stunde lang ziemlich dominiert wurden und dann finden sie trotzdem irgendwo das Ausgleichstor und dann fällt das Spiel zu ihrer Seite. Und gegen Crystal Palace hätten sie eigentlich zwingend mit ein, zwei, drei Toren zur Halbzeit zurückliegen müssen. So. Und stattdessen gelingt es ihnen dann mit einer Aktion und einem Kopfball von Haaland die Partie zu ihrer Seite zu wenden und dann entscheidet sie am Ende Phil Foden. Diese beiden Figuren, Haaland und Foden, die momentan in Topform scheinen und auch wissen, dass es auf sie noch mehr ankommt als in den vergangenen Jahren, weil nun mal sie jetzt die Hauptprotagonisten sind. Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Grund dafür, warum sie schaffen, die Spiele zu gewinnen, weil die einfach auch denn die entscheidenden Tore schießen. Stabil ist es ja nicht, wenn du zu Hause 3:2 gegen Leeds gewinnst und eine 2:0-Führung aus der Hand gibst. Und stabil ist auch nicht, wenn du am Ende 5:4 in Fulham gewinnst und in der zweiten Halbzeit auf einmal dann 4 Tore kassierst so. Und das zeigt, dass diese Mannschaft noch lange nicht auf dieser souveränen, gelassenen Art ihres Vorgängerteams ist. Aber sie haben natürlich eine frische Energie und sie haben natürlich auch neue Spieler drin, die sich beweisen wollen. So, und das ist momentan die Gesamtlage. Und ich glaube, Pep Guardiola ist es sehr recht, dass es eben momentan nicht große Wellen schlägt, weil er weiß, dass diese Mannschaft noch nicht eine ist, die 10, 15 Spiele am Stück gewinnt. Dahin möchte er sie irgendwann entwickeln. Da stellt sich dann die Frage, ob die irgendwann gut genug dafür sind. Aber momentan, glaube ich, hat er hinten eine solide Basis gefunden. Er hat mit Donnarumma einen guten Torwart. Sein Kapitän Ruben Dias führt es an und dann hat er vorne Foden und Haaland. Und sie schaffen es halt immer, vor allem auch die Heimspiele zu gewinnen, weil sie vorne die Qualität von Foden und Haaland haben, dass sie nicht viel benötigen, um die Tore zu schießen. So, wie lange das anhaltend ist und ob irgendwann mal das Spielglück auf die andere Seite geht. Das ist sicherlich auch eine Thematik, mit der sich Guardiola beschäftigt und die du immer wieder durchhörst auf diesen Pressekonferenzen, dass er sich freut über diese Mannschaft, dass die auch nicht mehr zu vergleichen ist mit der Vorsaison, weil eben eine andere Energie vorhanden ist und auch ein anderer Tatendrang und keine Verletzten da sind, aber dass alles noch nicht so gefestigt ist, dass man aus Peps Sicht hergehen würde und sagen, wir konkurrieren um alle Titel und wollen auch alles gewinnen.
Soweit zur Premier League. Wir machen eine ganz kurze Pause, denn Sven ist ja auch anderweitig beschäftigt in dieser Woche und in diesen Wochen vielmehr in London. Kurze Pause in der Big Show 740.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 740, Sportradar 360. Sven Heist ist nach wie vor in der Leitung und im Alexandra Palace. Wie wir alten Menschen sagen, Ali Pally ist einfach ein kleines bisschen zu fancy für uns. Wird schon ein paar Tage lang gespielt. Und ja, die große Frage, Sven, die ich habe, ist, wird dadurch das Produkt, so blöd es klingt, ein kleines bisschen entwertet? Also ich hatte die Darts-Weltmeisterschaft immer verankert zum Zeitpunkt der Vier-Schanzentournee. Wunderbar, nicht viel anderes los. Okay, in England wurde auch Fußball gespielt, aber gerade auf dem Kontinent nicht so wahnsinnig viel los. Und jetzt geht das, ja, 10 Tage vor Weihnachten los. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dem Produkt zuträglich ist, aber irre ich mich da vielleicht?
Gute Frage. Aus Sicht dieser Professional Darts Corporation lohnt es sich allein schon deswegen, weil es ihnen tatsächlich gelungen ist, dass all diese Sessions ausverkauft sind. Die Leute, die Nachfrage nach Tickets für den Ali Pally, die ist ungebrochen und auch so hoch wie noch nie. Und ich glaube, dass die Erweiterung des Teilnehmerfelds ganz maßgeblich auch damit zusammenhing, dass sie einfach mehr Tickets in Summe verkaufen wollten. Jetzt sind es, glaube ich, insgesamt 36 Sessions und die sind alle voll und damit steigen natürlich auch die Einnahmen dieses Verbands enorm, sodass man sich das auch leisten kann, mittlerweile 1 Million Pfund für den Sieger auszugeben. Das allein ist ja schon mal ein erhebliches Preisgeld, was es jetzt in anderen Wettbewerben auch nicht mal so einfach für den WM-Sieg zu verdienen gibt. Inwieweit die Resonanz vom Fernsehen da ist, ist, glaube ich, im aktuellen Stand noch schwer zu beurteilen. Ich glaube definitiv, dass die Leute selbst jetzt schon reinschalten, weil wenn sie da mal zufälligerweise hängen bleiben, dann löst es einfach wieder diese Neugier aus, zu sehen, was da in diesem Ali Pally losgeht mit den Zuschauern. Das ist einfach eine Abwechslung, ein Ereignis im Sportkalender, das es jetzt so kein zweites Mal gibt. Die Spiele sind natürlich noch nicht auf dem Niveau, wie man sich das halt wünschen würde oder wie man das von nach Weihnachten kennt. Und das trägt natürlich auch nochmal massiv zur Stimmung bei, weil es ein paar Abende dort, dann ist es jedes Mal passiert, dass die Leute dann nach einem zweiten oder dritten Abendspiel dann gegangen sind und sind dann nicht geblieben bis abends um 11, bis alle Partien vorüber waren. So. Und das zeigt natürlich, dass dann durchaus auch Spieler auf der Bühne stehen, mit denen man noch nicht wirklich etwas anfangen kann, wo man jetzt auch sagt, man hat dann genug und zieht es vor, lieber früh zu Hause zu sein, als dann alle Spiele anzuschauen. Das wird nach Weihnachten, wenn es dann in die entscheidenden Runden geht, nicht mehr der Fall sein. Das ist ein bisschen das Für und Wider. Ich glaube, die Darts Corporation hat das vor allem auch aus finanziellen Gesichtspunkten gemacht. Bislang, glaube ich, geht das auf. Allerdings, und du musst natürlich auch überlegen, jetzt geben sie einer größeren Plattform an Spielern die Möglichkeit, sich dort zu beweisen. Sprich, in der Theorie, wenn die das noch ein paar Mal machen, würde ja auch das Niveau dann steigen. Und ich glaube, da wollen sie hin, dass sie eben nicht nur 10, 15 Spitzenspieler haben, sondern vielleicht schaffen, dass die ersten 100 oder 200 der Weltrangliste in ein sehr gutes Niveau spielen können und zwar zu jeder Zeit. Insofern darf das auch ein guter Hintergedanke sein, aber dass du natürlich momentan nicht den Medienaufschlag hast und vielleicht auch das Interesse der Öffentlichkeit, wie das irgendwann mal im Verlauf des Turniers der Fall sein wird. Ich glaube, das wissen sie und haben sie wahrscheinlich auch einkalkuliert aus den Gründen, die ich dir eben genannt habe.
Welche Spieler braucht dieses Turnier, um ein Erfolg zu sein? Oder ist das Turnier selber größer als die Spieler dann selbst? Oder muss Luke Littler im Zweifel ins Halbfinale kommen? Raymond von Barneveld ist ja schon ausgeschieden. Wen braucht diese Veranstaltung, um jetzt über den Ali Pally hinaus ein Erfolg zu sein?
Bei den unmittelbaren Darts-Fans würde ich sogar so weit gehen, dass sie keinen von den ganzen benötigen, weil die Karten ja schon bis zum Endspiel vergeben sind, ohne dass man wüsste, welche Partie man bis dahin zu Gesicht bekommt. Ich glaube, für viele, die in diesen Ali Pally gehen, geht es tatsächlich darum, dass ein paar Charakterköpfe vorne auf der Bühne Darts werfen. Aber wer das genau ist, das ist aus meiner Sicht nur zweitrangig. Es geht darum, dass es wie ein Pub anmutet, in dem man gänzlich ungeniert feiern, grölen und trinken kann. Ich glaube, das ist einer der Hauptbeweggründe. Und wenn du es jetzt aus deutscher Sicht siehst, irgendwo Sport im Zusammenhang mit Party und Ausgelassenheit, ich glaube, das trifft irgendwo Nerv. Viele Leute im Sommer gehen nach Mallorca, um dort Urlaub zu machen und sich zu amüsieren. Und im Winter geht man offenbar in diesen Ali Pally. Klar ist natürlich, dass es der Dartszene gut tut, wenn du vorne an der Spitze ganz verschiedene Persönlichkeiten hast. Und das zeigt ja auch dieses Turnier wieder. Wenn wenn du den 18-jährigen Luke Littler hast, dazu die 21-jährige Engländerin Beryl Graves und dann vielleicht den 71 Jahre alten Paul Lim, der seine 28. Weltmeisterschaft wirft. Und ganz, damit auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten verbunden. Der eine, der da extrovertiert auftritt, der nächste, der sehr zurückhaltend ist. Und dieser Mix, glaube ich, macht es aus, auch ganz unterschiedliche Lebensläufe zu haben, weil das hast du halt in anderen Sportarten nicht. Im Fußball gleicht sich das dann, um es nur als Beispiel zu nehmen, dann schon an. Viele kommen eben aus Jugendakademien und haben dann so einen vorgezeichneten Weg. Das ist beim Darts gänzlich nicht der Fall. Da unterhältst du dich mit dem und ist alles unterschiedlich. Gestern war ich dort, da hat Stefan Belmont aus der Schweiz als erster Schweizer ein Spiel bei der WM gewonnen. Der betreibt ein Darts-Lokal in der Schweiz. So, nur mal als Beispiel. Und wenn du da jeden anderen fragst, dann hat der einen ganz anderen Bezug, wie er dorthin kommt. Und was es natürlich momentan auch noch attraktiv macht, ist, dass vor ein paar Jahren noch nicht ersichtlich war, dass du vom Darts würdest leben können. Dadurch haben die natürlich auch alle Spieler einen anderen Standbein und ein bisschen auch eine andere Lebensgeschichte zu erzählen. Vielleicht ist das in 10 Jahren anders, weil dann trainieren dort auch schon 10-, 11-Jährige, so wie momentan offenbar im Hintergrund der Fall ist, gezielt auf eine Karriere im Darts. Dann machen die sicherlich keine Ausbildung mehr zum Maler oder zum Schreiner oder studieren oder wie auch immer. Und dadurch wird es dann natürlich auch einheitlicher. Aber momentan ist es sehr breit gefächert und ich glaube, das ist genau das, was die Leute auch ein bisschen anzieht und was diese Szene so amüsant macht.
Ja, wir werden es verfolgen, vor allen Dingen meine Schüler verfolgen das. Also wenn ich irgendwas wissen möchte, dann meine Schüler eben auch den von dir angesprochenen 71-Jährigen. Jetzt weiß ich nicht, ob das für oder gegen die Sportart spricht, aber es ist auf jeden Fall so, dass es das Interesse weckt. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Sven, wo wirst du am Wochenende außer im Alley Pally sein? Welche Fußballspiele wirst du dir noch anschauen?
Ja, ich mache am Samstag mal einen kurzen Abstecher vom Alley Pally zu Tottenham gegen Liverpool. Also um bitte, einmal rauszukommen aus dem Alley Pally, damit ich nicht dort noch irgendwann übernachte. Nein, das ist eine amüsante Geschichte am Ende des Jahres und mal ein bisschen Abwechslung und eine gute Ergänzung zum Premier League Fußball.
Keine Frage. Sven heißt, kurze Pause in der Big Show. Vielen, vielen Dank, Sven. Kurze Pause in der Big Show 704.
Ja, hallo, grüß euch, hier spricht Franco Foda und ihr hört Sportradio 360.
Guten Morgen, everybody. Das ist die Big Show 740 und wir sprechen über den Handball, tun dies zum einen mit Markus Götz. Guten Morgen, Götzi.
Guten Morgen.
Und mit Uwe Sembra. Guten Morgen, Uwe.
Guten Morgen.
Silber gewonnen oder Gold verloren, Uwe? Ist das eine blöde Frage von mir, aber ich will ja, dass ihr beide richtig warm werdet. Silber gewonnen, noch dazu nicht mal zu Hause, sondern auf neutralem Grund. Gibt es irgendetwas, Uwe, was man an dieser Handball-Weltmeisterschaft aus Sicht der deutschen Frauen bemängeln könnte? Oder ist alles eigentlich großartig und Norwegen halt einfach besser?
Naja, 8 Tore in der zweiten Halbzeit waren schon ein bisschen dürftig im Finale, muss man sagen. Und die kleinen Vorteile, die sie sich herausgespielt haben in der ersten Hälfte, hätten gerne in den Vorsprung münden dürfen. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen zu bekritteln habe. Aber ansonsten haben sie sich auch im Finale wunderbar präsentiert. Und vielleicht hat ja die Konfiguration dieser Nationalmannschaft ein bisschen abgestrahlt auf Alfred Gislason, der sich ja einiges abgeguckt hat. Und der dachte sich, okay, so eine gute Abwehr gewinnt eine Medaille. Und da schauen wir doch mal, dass wir das bei den Männern genauso machen.
Ja, da kommen wir gleich dazu, zu dem Kader, den Alfred nominiert hat für die Handball-Europameisterschaft, die Mitte Januar beginnt. Götzi, ich habe das Finale, die erste Halbzeit zumindest gesehen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Wie, hast du was sehen können oder warst du im Dienst?
Nee, ich habe das Halbfinale, das habe ich in Gänze sehen können und das hat mich echt total begeistert, wie die Mannschaft da aufgetreten ist gegen den zu diesem Zeitpunkt oder gegen die amtierenden Weltmeisterinnen. Finale habe ich leider nicht gucken können, wie gesagt, aus beruflichen Gründen, aber einfach nur zu deiner Ausgangsfrage. Also muss ja immer gucken, woher kommt man. Und Uwe guckt ja tatsächlich noch ein paar Jahre länger zu als ich. Ich erinnere mich an so viele Turniere, wo man reingegangen ist mit der Hoffnung, mit der Ambition, einen Schritt nach vorne zu machen. Und es gab so viele Enttäuschungen und das war definitiv ein Riesenschritt nach vorne. Und deswegen ist dieser Gesamtauftritt der deutschen Frauennationalmannschaft aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner absolut positiv zu sehen, durch und durch. Und die Norwegerinnen sind die Norwegerinnen. Also das ist einfach so.
Uwe, dieser Sieg gegen Frankreich, 29-23 war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nicht mal knapp. Ist das wie eine Befreiung oder ist das einfach dann auch halt manchmal, wie es beim Handball so ist, du kommst in den Lauf rein und der lässt sich nicht stoppen. Aber wie muss man das, darf man das überbewerten, diesen Sieg gegen Frankreich? Oder war Deutschland einfach besser?
Naja, die Mannschaft hat sich auch entwickelt in diesem Turnier, das muss man auch sagen. Wir haben Schritte nach vorne gemacht und die Hauptrunde ließ schon Hoffnungen sprießen in die Richtung, dass man, wer auch immer dann im Halbfinale wartet, das schaffen könnte. Und so ist es dann gekommen und es gab zwei Fortschritte. Das eine war, dass diese doch sehr niedrige Erwartungshaltung, die man sich immer wieder aufgeladen hatte, diesmal nicht an den mentalen Voraussetzungen gescheitert ist. Die waren wirklich stabil und zwar über 60 Minuten, das muss man wirklich sagen. Das andere ist, dass die Mannschaft auch für meine Begriffe eine andere Qualität hatte als in den Jahren zuvor. Das heißt, wir kannten schon immer Alina Greisels und Emily Bölk bzw. Vogel. Aber die Riege dahinter hat eben dafür gesorgt, dass nach einer Viertelstunde oder 20 Minuten so gewechselt werden konnte, dass es kein Qualitätsverlust, mehr noch etwas anderes Spielsystem den Gegner gefordert hat. Und das ist der große Unterschied. Der Kader ist in der Spitze viel breiter geworden. Und das war ein großes Plus für die deutsche Mannschaft.
Götze, jetzt habe ich, glaube ich, ungefähr eine Minute, nachdem die deutschen Frauen die Silbermedaille gewonnen haben, schon gelesen, ja, Markus Gaugisch, der Bundestrainer, würde sicherlich super gut in die Handball-Bundesliga passen. Jetzt weiß ich nicht, besteht Bedarf in der Bundesliga? Ist das
aber doch schon.
Ist er schon dabei?
Nee, aber der war schon Bundesliga-Trainer, also Männer-Bundesliga-Trainer, hat Balingen trainiert und damals für ein Jahr Neuhausen. Die waren tatsächlich mal ein Jahr in der Bundesliga, also in der Nähe von Tübingen. Ich glaube sogar, die haben in Tübingen gespielt teilweise, wenn ich mich recht entsinne. Uwe, hilf mir.
Ja, ja, genau.
War so, gell?
Ja, ja. Er ist da etabliert im Süden und also das ist kein Geheimnis, dass er da liebäugelt, vielleicht auch mit einer Zweitligamannschaft, warum nicht?
Ja, aber warum? Warum zahlt ein, weil es die tägliche Arbeit ist, zahlt der Deutsche Handballbund nicht genug? Könnte man das eventuell sogar, Achtung, in Doppelfunktion machen, Götze?
Ja, das ist ein ewiges Diskussionsthema. Das gibt es ja an vielen Stellen, insbesondere auch bei den Männern, dass zum Beispiel auch spanische Spitzentrainer einen Club und eine Nationalmannschaft betreuen. Das fällt mir schwer grundsätzlich zu beantworten. Ich glaube, das muss man im Einzelfall beurteilen, wie die Umstände sind. Dass das denkbar ist und dass das zigfach schon gemacht wurde, ist klar. Also eins der prominentesten Beispiele vielleicht, als Nikola Jakobsen zum ersten Mal mit den dänischen Männern Weltmeister geworden ist, da war er noch Löwentrainer und die Löwen haben damals noch das volle Programm gespielt. Ja? Also mit Europapokal, Bundesliga und die hatten da schon eine brutale Frequenz und trotzdem hat ihn das nicht abgehalten, die Dänen zum Weltmeister zu machen.
Ich finde, viel spannender ist die Frage, warum er denn nicht automatisch mit dem DHB eine Perspektive aufzeigt mit dieser entwicklungsfähigen Mannschaft. Da müsste man, glaube ich, mal hinter die Kulissen blicken, warum so eine organische Fortführung, wie sie sich viele wünschen, vor allen Dingen auch die Mannschaft, warum es da Vorbehalte gibt. Ne?
Was hat er denn genau gesagt? Das habe ich jetzt gar nicht im Detail mitgekriegt.
Also ich glaube, dass es nicht aktuelle Zitate sind, die da hervorgekramt wurden, sondern dass die prinzipielle Bereitschaft da eher eine Rolle spielt. Und wir wissen ja, dass sein Sohn ein sehr guter Handballer ist. Der ist, hat mit der U17 den Titel gewonnen und der ist schon sehr dem Männerhandball auch verhaftet, auch, sage ich jetzt mal. Auch wenn er mit Bietigheim natürlich große Erfolge gefeiert hat als Frauentrainer. Aber er ist ein universeller Typ, ja, ein offener Typ. Und ich glaube, dass ihm das nicht unrecht ist, um möglicherweise auch eine gute Verhandlungsposition gegenüber dem DHB zu haben, ne, was die Strukturen angeht, was die Möglichkeiten einer Nationalmannschaft angeht, Lehrgangstage und was da alles dranhängt. Von daher glaube ich, dass er sich entspannt zurücklehnen kann und die Angebote sondiert, die ja jetzt ins Haus flattern.
Okay. Alfred Gislason ist angesprochen worden, Götzi.
Ja.
Hat seinen Kader nominiert und Bob Hanning ist nicht happy. Also ich meine, also ganz ehrlich, Tim Freihöfer, ich habe den Namen gehört, ich habe ihn, glaube ich, auch schon ein paar Mal spielen gesehen in der Nationalmannschaft. Aber Bob macht jetzt hier ein Fass auf, einfach weil es Bob Hanning ist oder weil er tatsächlich Gründe hat, dieses Fass aufzumachen, dass Freihöfer eben das nicht jetzt im Kader ist.
Der also, hat, okay. Also ehrlich, da kann man, so gut kenne ich Bob, da kann man davon ausgehen, wenn er ein Fass aufmacht, dann hat er auch Gründe dafür. Ja? Und aus seiner Sicht sind die Gründe nachvollziehbar. Also ja, Tim Freihöfer ist nicht nominiert, links außen von den Füchsen. Nominiert ist stattdessen Rune Dahmke, der andere Linksaußen Lukas Mertens, war nicht der Grund für die Aufregung, der ist ja seit Jahren schon beim Stammpersonal mit dabei, Rune Dahmke ja auch, ich meine, kennt jeder. Ich verstehe Bobs Argumentation komplett, wäre ich der Bundestrainer, hätte ich sicherlich nicht so entschieden wie Alfred Gislason. Alfred Gislason hat es ja begründet, Rune Dahmke hat seit jeher eine wichtige Funktion in der Mannschaft. Was da unterm Strich wichtiger ist, wie komme ich dazu, dem Bundestrainer da irgendwas zu erzählen, Alfred Gislason, der alles gewonnen hat, der alles über Handball weiß. Ich sehe es so, wo es in den entscheidenden Spielen auf die Kleinigkeiten ankommt, ist die Quote von außen ein nicht zu unterschätzender Faktor, also bei den Abschlüssen von außen. Und da brauchst du 75-80% von den Außenspielern, was die Abschlussquote angeht, und nicht 65-60%. Und da sehe ich Tim Freihöfer leistungstechnisch, sportlich, wirklich ganz klar vor Rune Dahmke. Der hat sich unfassbar gut entwickelt. Der hat die letzten 2 Jahre oder jetzt 1,5 Jahre in der Champions League auf höchstem Niveau gegen die absoluten Topclubs, West Brom, PSG, bla 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 und so weiter und so fort, Sporting, absolut zuverlässig performt. Das gleiche in der Bundesliga und zwar eben nicht nur gegen, bei allem Respekt, die Mittelfeldmannschaften oder aus dem unteren Bereich, sondern eben auch in den Topspielen. Für mich ist Tim Freihöfer der eindeutig bessere Linksaußen. Es gibt aber ganz offensichtlich unterschiedliche Gründe für so eine Nominierung. Und deswegen hat Alfred Gislason so entschieden. Aber nochmal, es ist so ein Thema, über das mir mitunter im Handball zu wenig gesprochen wird. Die Quote von außen, also bei den Abschlüssen von außen, da brauchst du. Das ist ein Teil, wenn du eben im höchsten Segment erfolgreich sein willst. Da gibt es natürlich noch wesentlich andere, wie zum Beispiel die taktische Varianz. Ja, da können wir mal den Bogen spannen zum TBV Lemgo, was die gerade so außergewöhnlich gut macht. Die haben gestern das Final Four klar gemacht in Köln, stehen in der Bundesliga auf einem Champions League Platz aktuell. Das ist absoluter Wahnsinn, das hat viel damit zu tun. Das,
mit dem österreichischen Torwart. Ich hoffe, du sagst gleich mit dem österreichischen
Torwart. Das wäre meine zweite Antwort gewesen. Nein, ja. dass Lemgo mit dem 4. Rückraumspieler agiert, mit dem 7. Feldspieler agiert und damit, und dazu das klassische Angriffsspiel, einen Gegner immer dazu zwingt, sich auf all diese Dinge vorbereiten zu müssen. Und nee, das ist jetzt einfach nur ein Aspekt, also nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ich mache das Wohl und Weh der deutschen Handball-Nationalmannschaft von dieser Nominierung Dahmke oder Freihöfer abhängig. Nein, aber die Quote von außen ist einfach nicht zu unterschätzen und deswegen hätte ich mich klar für Freihöfer entschieden.
Uwe, gibt es sonst noch neuralgische Stellen?
Ja. Nee, ich hab da noch was anzufügen. Also der TBV Lemgo profitiert natürlich auch dafür davon, dass die anderen nicht so viele Spiele haben. Und der TBV hat ein paar mehr Ruhepausen in der Phase, wo es dir ohnehin gut geht, tut das noch besser. Und sie erwischen einfach diese Spitzenmannschaften jetzt manchmal auf dem falschen Fuß oder auf dem strapazierten, wie man will. Das allein erklärt natürlich nicht, dass sie so gut sind. Sie sind mal wieder eine gewachsene Einheit, was auch, wie ich finde, eine Debatte über den Bundestrainer irgendwann hoffentlich mal auslöst und so einer wie der Kehrmann vielleicht mal ans Ruder kommt. Aber das sind eher langfristige Überlegungen. Mit der Außendebatte kann man genauso gut sagen, Kastening hat mehr Erfahrung wie Häsle, der als Youngster auf Rechtsaußen nominiert ist und dort mitspielt. Und warum nimmt man den U21-Weltmeister, der natürlich auch stark spielt in der Bundesliga, keine Frage, aber was Tim Freihöfer abruft, das ist ein ganz anderes Niveau.
Und so ist es. So ist es.
Und man muss auch bedenken, dass er sich gegen so einen Weltklasse-Mann mit viel Erfahrung wie Aitor Arinho auf Linksaußen ganz klar durchgesetzt hat. Überhaupt keine Frage, wer da die Nummer eins ist. Und was Freihöfer auch an Nervenstärke bei den 7 Metern immer wieder beweist, auch das ist ein Asset, das du für die Nationalmannschaft brauchst, wenn es 29-29 steht und einer geht zum Punkt. Dann ist es Tim Freihöfer für meine Begriffe, ne? Und ich würde es ja verstehen mit der Abwehrleistung von Rune Dahmke, wenn ich sehen würde, dass er zum Beispiel auf der 1 spielt in der 3-2-1-Deckung oder in der 5-1-Deckung und nicht nur diese Qualitäten auf links außen einbringt. Dieses Argument greift mir zu knapp, muss ich wirklich sagen. Ne? Also natürlich ist das ein Mann, der viel Erfahrung hat und auch sehr flexibel agieren kann in den Angriffsreihen des Gegners, aber es ist jetzt nicht so, dass dort das Spiel entschieden wird. Und da, finde ich, ist das Ungleichgewicht zwischen den Qualitäten vorne in der Offensive und hinten bei vielleicht 2 Bällen, die du abfängst, das ist nicht richtig austariert. Das kann ich auch nicht nachvollziehen.
Ja, und genau was du sagst, Uwe, auf der anderen Seite Mathis Häsler, ich sehe das genau wie du, das ist ein total talentierter Bursche. Aber das, den kannst du nicht mit Tim Freihöfer vergleichen. Der ist ganz eindeutig weiter und stabiler, obwohl sie ja gleich alt sind, glaube ich. Und Bob hat ja einfach gesagt, dass aus seiner Sicht hier die sportlichen Qualifikationskriterien außer Kraft gesetzt werden. Und das kann ich komplett nachvollziehen. Das sehe ich tatsächlich genauso.
Hm. 4, das vielleicht noch. Gummersbach hätte fast gegen Magdeburg einen Punkt geholt, mit einem Tor nur verloren vor ein paar Tagen. Es sind 4 Gummersbacher dabei, eben auch der angesprochene Häsler und natürlich Julian Köster. Ich meine, das ist eh keine Frage, dass der dabei ist. Weil die Mannschaft so gut ist oder weil in den deutschen Spitzenmannschaften, Uwe, dann halt auch am Ende des Tages herzlich wenig Deutsche spielen auf wichtigen Positionen.
Ja. Ja gut, die Füchse kann man da auch nicht, muss man da auch ein bisschen rausnehmen, aber das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass Gummersbach seine deutschen Jungs in die Schlacht schickt, wenn es gegen die Spitzenvereine geht. Also da werden die abgehärtet und entwickeln ihre Qualität. Es geht ja auch um den Abwehrspezialisten, der dabei ist. Ne? Also das ist so. Und es ist ja auch gut so, dass er dann auf die zurückgreift. Ist ja gar nichts dagegen zu sagen.
Gut. Dann lasset uns hier einen Schlussstrich ziehen, aber natürlich nicht ohne zu wissen, was am Wochenende passiert bei dir, Götzi. Der VfB Stuttgart, sage ich einfach mal, trifft, eben ist es ein Derby gegen die TSG Hoffenheim, die unter Christian Ilzer berauschenden Fußball spielt.
Berauschend, jawohl.
Wirklich, berauschend.
Stimmt, absolut.
Wird dich das in Beschlag nehmen oder hast du beruflich was anderes vor?
Ich habe beruflich was anderes vor, tatsächlich. Ja, ich fahre erstmal gleich, ich muss mich echt ein bisschen beeilen, ich muss auf den Zug. Ich fahre nach Magdeburg, heute Abend ist Pokalviertelfinale Magdeburg gegen Flensburg.
Herrlich.
Auch nicht ganz uninteressant. Samstag Premier League und Sonntag nochmal Handball, bin nochmal in Stuttgart gegen Gummersbach, da sind wir schon wieder beim Thema, da kann ich das nochmal genau studieren, wer sich verdient hat. Die Gummersbacher Jungs sind alle zu Recht mit dabei. Es ging jetzt einfach um diese Einordnung der Freihöfer-Personalie und ich hätte tatsächlich auf rechts außen, um das jetzt auch noch einmal zu sagen und dann ist es durch, ich hätte auch Kastening Häseler vorgezogen, ich hätte es genau andersrum quasi gemacht, ja, hier den Erfahrenen und dort den Jungen. So, das ist mein Wochenendprogramm.
Ja, schreib mir dann bitte eine WhatsApp am Sonntagabend, wie du die Gummersbacher einschätzt. Und zwar one by one, Köster.
Ich würde sagen, ich schreibe dir lieber eine lange E-Mail mit einer Detailanalyse.
Ja, bitte, mach das bitte. Uwe, Aktivsport und Passivsport für dich am Wochenende. Wie schaut's aus?
Nee, ich mache erstmal Pause. Ich habe andere Projekte, was die Texte angeht. Ich werde mir sehr genau Herrn Engel angucken im Next Gen Final. Das lange nicht die großen Namen und die Qualität aufweist, was für ihn vielleicht ganz gut ist. Da kann er am vorderen Platz landen. Das werde ich mir reinziehen. Aber auch natürlich werde ich den Handball weiterverfolgen. Ist ja gar keine Frage. Wahrscheinlich heute Abend schon.
Also, weil Uwe das sagt, ich habe das erste Spiel von Justin gesehen gegen Alexander Blocks und ich habe den Namen Alexander Blocks schon echt oft gelesen. Aber wenn ich es nicht gewusst hätte, dass er gegen Blocks spielt, ich hätte ihn nicht erkannt. Und diesen Raphael Joda, der da auch dabei ist, den kenne ich nur, weil er im vergangenen Jahr bei den French Open Juniorenwettbewerb gegen Joel Schwärzler verloren hat damals. Ja. Also die Besetzung ist dünn, Uwe, das ist natürlich völlig recht. Ja. Kein Fonseca, Lerner Thien reißt es nicht raus, Menschik hat abgesagt. Ich glaube halt, das ist auch ein Auslaufmodell, Uwe, weil nach Cheddar, wir wissen ja nicht, ob und wo es nächstes Jahr stattfindet.
Also das würde ich nicht sagen. Ich finde, dass es immer wert ist, so eine Standortbestimmung zu installieren am Ende des Jahres. Wo steht der nächste Jahrgang? Und sie sind eben nicht alle gleich. Ne? Und die letzten Jahre war das überragend, was in dem Alter rauskam. Ja, ja, was ja auch die Etablierten da schon ziemlich durcheinander wirbelt, ja, weil die Youngster auch echt performen und Turniere gewinnen. Und dann ist es halt mal wieder ein bisschen ruhiger. Ich finde es nicht besorgniserregend. Nicht jeder Jahrgang kann da gleich anschließen. Und ich finde leider, dass Justin Engel es auch nicht kann. Aber da stehe ich ja mit meiner Meinung relativ alleine in Deutschland da. Aber
Was denkst du? Also nur ganz kurz nur zu diesem, zu diesem Next Gen, wie es jetzt ist. Ich finde den Termin total Käse.
Nein,
Lass mich ausreden. Ich sage ja nur mein Argument. Du darfst ja gerne anders sehen. Weil es keine Bindung gibt, weder zur alten Saison noch zur neuen. Es steht da irgendwo mittendrin. Ich finde es nicht gut. Und jetzt, was war jetzt mit Justin Engel? Uwe, das hätte mich nur interessiert, deine Meinung.
Also mir ist der Hype zu groß zu dem, was er leistet. Ja, klar, er steht jetzt auf 180, 190. Ich sehe aber die Ergebnisse gegen Spieler aus diesem Bereich und schaue mir das auch im Internet an. Also ja. Ich wünschte mir, er wäre schon weiter, sagen wir es mal so. Und vielleicht ist das ja ein gutes Sprungbrett.
Aber, das darf man nicht vergessen, er ist 2 Jahre jünger als Fonseca, zum Beispiel. Also Justin ist noch sehr jung und ich habe mit ihm ja plaudern können vor ein paar Wochen in der Tennisschule, in der Tennis Basefield, mein Oberhaching. Und der ist so heiß auf Tennis, das taugt mir bei dem. Der will wirklich permanent Turniere und Tennis spielen und hat das gegen Blocks verloren. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wissen wir schon, wie er gegen Prismic gespielt hat. Aber natürlich, ja, wenn man dann in der Zeitung liest, das größte deutsche Talent seit Boris Becker, dann denke ich mir, okay, hat irgendjemand aufgepasst, was Alexander Zverev die letzten Jahre geleistet hat? Und das kommt ja nicht von ihm. Das kommt auch nicht von Stefan Hempel, aber irgendjemand in der Zeitung schreibt dann, ich weiß gar nicht, welche Zeitung es war, da endlich quasi der nächste Boris Becker. Und das ist natürlich Quatsch. Einfach Quatsch.
Achso, ja, ich wollte gerade sagen, ich meine, wer auch immer sowas behauptet, da muss man ja nicht irgendwie auf alles gehen, sondern man kann sich sein eigenes Urteil bilden. Ich bin da auch noch zurückhaltend, aber ich glaube, Uwe, was Justin Engel schon hat, der hat eine gute Physis, der ist offensichtlich fit, der ist offensichtlich in der Lage, viel zu spielen und der hat, genau wie Jens sagt, der hat riesen Bock drauf, viel zu spielen. Der will gar keine Pause machen, habe ich gehört. Ja. Und wenn ihm das gelingt, da gesund und körperlich stabil zu bleiben, dann glaube ich, dass du mit dieser Voraussetzung und dem Tennis, das er ja durchaus mitbringt und diesen Grundschlägen, dass du dich da halt relativ zügig unter Umständen in einem Bereich um die 50 vorarbeiten kannst und dann kommst du in die Hauptfelder rein bei den ATP-Turnieren und dann brauchst du ein paar gute Ergebnisse im Jahr und kannst dich zumindest mal in diesem Bereich etablieren. Das traue ich Justin Engel absolut zu. Aber alles darüber hinaus, also wer kann das vorhersagen? Ich jedenfalls nicht.
That's why they play the games. Danke Uwe, danke Götzi. Kurze Pause in der Big Show 740.